Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir begrüßen Sie herzlich zur 17. Folge unserer Sendereihe mit dem Thema Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes. Mit den Erläuterungen in diesem kosmischen Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit haben wir von Gabriele einmalige Einblicke in die Entstehung und den Aufbau der siebendimensionalen, rein geistigen Seinsschöpfung erhalten. Und ebenso in das Fallgeschehen, also die Abwendung einiger Geistwesen von Gott, der Allliebe und Einheit. Um es kurz zusammenzufassen, die Fallwesen wollten die Auflösung der göttlichen Schöpfung, um dann ein Reich nach ihren Vorstellungen zu gründen. Sie nahmen dazu ein schöpferisches Energievolumen mit sich, eine Handvoll Lichtäther, um damit die Auflösung aller göttlichen Formen zu bewirken. Ihr Plan ist gescheitert. Der Fall aus dem göttlichen Prinzip »Verbinde und sei« in das »Trenne, binde und herrsche« führte über unvorstellbare Zeiträume zur Grobstofflichkeit und letztlich zur Menschwerdung. Unsere letzte Sendung über den unendlichen, unerschöpflichen Lichtäther, den Urstoff, aus dem der unendliche, ewige, der Urgott schöpft und formt, schlossen wir mit einigen Sätzen, die uns als Einstimmung für das heutige Kapitel dienen könnten. Erinnern wir uns. Sie, wir alle, bewegen uns, symbolisch gesprochen, in dem mächtigen Ozean des unerschöpflichen ewigen Lichtäthers, des ewigen Gottes, der ewigen Intelligenz, der Schöpferkraft, den wir als seine Söhne und Töchter Vater nennen dürfen. Wenn Sie von der Erdgeschichte hören, dann denken Sie, denken wir, an das Schöpfungs- und Schaffungswerk Gottes. In einer Handvoll Lichtäther ist alles in allem enthalten. Die Menschheit aller Generationen hat die Chancen vertan. Die Fallenergie ist weitgehend verbraucht. Es gibt nur noch eines, das Hin zu dem All-Einen. Liebe Mitmenschen, wir lesen nun in unserem Buch zur Sendung ab Seite 317 einen wissenschaftlichen Einschub unter der Kapitelüberschrift »Die Entstehung der Erde nach dem heutigen Stand der Wissenschaft«. Die Kenntnisse der Wissenschaft unterliegen der ständigen Veränderung und Erweiterung. Die Wissenschaft heute ist mit Sicherheit weit davon entfernt, alle Zusammenhänge im materiellen Universum entschlüsseln zu können. Dies gilt auch für das Wissen um die Entstehung der Erde. Die Wissenschaft hat aber in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele neue Erkenntnisse hervorgebracht, die bei aller Vorsicht hinsichtlich der Tragfähigkeit der einzelnen Aussagen doch viele Details enthalten, die eine Evolution vom sogenannten Urknall bis heute beschreiben, welche entfernt an die in unserem Buch zur Sendung geschilderte Wahrheit über das ewige Sein und die Entstehung der rein geistigen Welten erinnert. Wie wir gehört haben, besteht das materielle Universum im Gegensatz zu dem feinstofflichen Universum und auch zu dem feinerstofflichen Universum aus der am stärksten verdichteten und heruntertransformierten Energie. Alles, was im materiellen Universum geschieht, ist deshalb an die drei Dimensionen gebunden. Deshalb sind alle möglichen Erscheinungsformen und Vorgänge mit den Vorgängen im reinen Sein, das siebendimensional ist, nicht unmittelbar vergleichbar. Trotzdem ist erkennbar, dass, ähnlich wie dort, auch im materiellen Universum eine Evolution in Zyklen und Rhythmen stattfindet, von den Uranfängen zu immer komplexeren und differenzierteren Formen, vom materiellen Uranfang über die Entstehung von Gestirnen bis hin zu allen Lebensformen, von den Mineralien über die Pflanzen und die Tiere bis hin zum Menschen. Sie werden immer wieder Parallelen entdecken und vielleicht den Schluss ziehen, dass der Bauplan des materiellen Universums, wie er sich nach den Fallvorstellungen der abtrünnigen Wesen gebildet hat, nichts anderes ist als ein schwacher Abglanz des Schöpfungsplanes der Allintelligenz, Gott im reinen Sein. In der dreidimensionalen Welt ist von der Schönheit und Vollkommenheit der ewigen Schöpfung nur wenig geblieben, das noch von dem Restquantum der von den abtrünnigen Wesen mitgenommenen Handvoll Lichtäther erhalten wird. Wie in diesem dreidimensionalen Bereich die Erde entstand, erklärt ein Wissenschaftler aus der Sicht der Wissenschaft nach dem heutigen Stand. Beginnen wir mit der sogenannten Urzeit und hören wir, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber vorliegen.
Diese Erklärungen können Sie in dem Buch zur Sendung nachlesen. Wir befinden uns auf Seite 319. Die Geschichte der Erde lässt sich in vier große Zeitepochen einteilen, nämlich die Urzeit oder Frühzeit der Erde, das Erdaltertum, das Erdmittelalter und die Erdneuzeit. Die einzelnen Zeitepochen werden von Geologen dann noch weiter unterteilt. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstand unser Sonnensystem einschließlich der Erde aus einer sich zusammenziehenden Gas- und Staubwolke. Einige 10 Millionen Jahre später entstand auch der Mond. Man vermutet, dass er aus den Trümmern einer Kollision des kleinen Planeten Theia mit der Erde entstand. Im Zeitraum von rund 4,1 bis 3,8 Milliarden Jahren schlugen sehr häufig Meteoriten auf Erde und Mond ein, sodass sich erst vor 3,8 Milliarden Jahren eine dauerhafte, zunächst dünne Erdkruste bilden konnte. Die aus der Erde aufsteigenden Gase bildeten eine dichte Atmosphäre, die zum Großteil aus Wasserdampf und Kohlendioxid bestand. Durch die Kondensation des Wasserdampfes kam es dann zur Bildung der Ozeane. Die Frühzeit der Erde nennt man auch das Präkambrium und sie umfasst den Zeitraum von der Entstehung der Erde bis vor 545 Millionen Jahren. Die früheste Phase umfasst also einen sehr langen Zeitraum, rund 4/5 der gesamten Erdgeschichte. Es gibt auf der Erde noch Gesteinskomplexe, die mehr als 3 Milliarden Jahre alt sind. Solche Gesteinskomplexe sind in allen Kontinenten nachweisbar. Sie werden als alte Schilde bezeichnet und bilden die jeweils ältesten Kontinentkerne, um die herum sich alle jüngeren Gebirge anlagerten. In der Frühzeit der Erde war die Plattentektonik noch viel intensiver als heute. Das heißt, es kam zu einer starken Verschiebung und Wanderung der Erdplatten, wodurch zahlreiche Gebirge entstanden und auch verschwanden. Interessanterweise ändert sich die Verteilung der Kontinente und Ozeane alle 200 bis 300 Millionen Jahre in der Erdgeschichte.
Hier sieht man schon eine Parallele. In den bisherigen Ausführungen zum Thema die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes, haben wir erfahren, dass im rein geistigen Sein die Entwicklung des Lebens im Mineralreich beginnt. Und auf der Erde gab es ja erst einmal Gebirge, Kontinente und Erdplatten. Es ist aber noch nicht die Rede von irgendeiner anderen Form von Leben. Was sagt jetzt die Wissenschaft über die weitere Entwicklung des Lebens auf der Erde?
Man ist sich heute einigermaßen sicher, dass vor rund 3,5 Milliarden Jahren bereits Mikroorganismen, sogenannte Cyanobakterien, auf der Erde lebten. Es gibt heute noch bis zu 3,5 Milliarden alte, steinartige, pilzförmige Strukturen, die man Stromatolithen nennt, und die von diesen Bakterien gebildet wurden. In der damaligen Erdatmosphäre gab es noch keinen Sauerstoff. Die Cyanobakterien erfanden wohl die Photosynthese und konnten mit Hilfe von Sonnenlicht aus Wasser und Kohlendioxid organische Stoffe aufbauen. Die ersten Bakterien hatten noch keinen Zellkern. Die Erbsubstanz, die DNA, lag frei in ihrem Zellinnern vor. Es gab auch noch keine komplizierten inneren Strukturen, sogenannte Organellen. Mindestens 1 Milliarde Jahre existieren nur diese relativ einfachen Einzeller ohne Zellkern auf der Erde. Sie bildeten sozusagen die Vorhut des Lebens. Insgesamt blieben die Einzeller über 3 Milliarden Jahre hinweg die einzigen Lebewesen auf der Erde. Mehrzellige Lebewesen gibt es erst seit rund 800 bis 900 Millionen Jahren. Im Lauf der Jahrmillionen kam es zu einer langsamen Anreicherung von Sauerstoff in der Atmosphäre. Viele Einzeller konnten mit dem Sauerstoff nichts anfangen. Er war sogar ein Zellgift. Man könnte von einer Sauerstoffkatastrophe sprechen. Einigen Einzellern gelang es, mit Sauerstoff zurechtzukommen und ihn dann für die Energiegewinnung zu nutzen. Die ältesten bekannten höher entwickelten Zellen sind rund 1,8 Milliarden Jahre alt. In der Frühzeit der Erde kam es auch immer wieder zu gewaltigen Eiszeiten, bei denen die Erde praktisch komplett von Eis bedeckt war. Man verwendet in diesem Zusammenhang die Bezeichnung Schneeballerde. Vor etwa 580 Millionen Jahren scheint es zu einer Stabilisierung des Klimas gekommen zu sein. Gegen Ende der Erdfrühzeit tauchten eigenartige Lebewesen auf der Erde auf, die, wie man aus Fossilienfunden weiß, wie kleine Luftmatratzen oder auch Farnblätter aussahen. Diese frühen Lebewesen müssen sich zunächst sehr gut entwickelt haben, da sie noch keine Fressfeinde hatten. In der Übergangszeit zum Erdaltertum kam es dann zum Auftreten von ganz bizarren Tierformen, die von Geologen als irre Wundertiere bezeichnet werden. Diese Tierformen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Gliederfüßern und hatten ein bedrohliches Aussehen. Zum Beispiel mit kreissägenartigen Mündern, mit 5 Augen im Kopf und mit an Stielen beweglichen Zangen.
Soweit eine kurze wissenschaftliche Erklärung zur Urzeit oder Frühzeit der Erde. In vergangenen Sendungen war von Zyklen die Rede, in denen die Heruntertransformierung der feinstofflichen Lebensformen hin zur grobstofflichen Materie erfolgte. Hans-Günther, gibt es hierzu Parallelen aus wissenschaftlicher Sicht?
Der derzeitige Stand der Wissenschaft, was die weitere Entstehung der Erde betrifft, ist folgender. Das Erdaltertum wird aufgrund der Entwicklung der Organismen in 6 Systeme gegliedert, die mit eigenen Namen versehen wurden. Kambrium, Ordovizium und Silur, Devon, Carbon und schließlich Perm. Im Kambrium 545 bis 495 Millionen Jahre, also zum Beginn des Erdaltertums, kam es zu einer plötzlichen Explosion von Lebensformen auf der Erde. Plötzlich kann in der Geologie durchaus ein Zeitraum von 5 bis 10 Millionen Jahre sein. Wichtige Leitfossilien im Kambrium sind die Trilobiten, die die Erde über viele Millionen Jahre bevölkerten. Das Leben existierte zunächst nur im Meer. Erst in der Zeit des Silur, 443 bis 417 Millionen Jahre, kam es zur Eroberung des Festlands. Die silurischen Pflanzen hatten noch ganz kleine Blätter, die eher wie Dornen aussahen. Sie sahen im Vergleich mit modernen Pflanzen ziemlich nackt aus, weshalb sie auch als Nacktpflanzen bezeichnet werden. Erstmals traten in dieser Zeitepoche sogar Fische mit Kiefern auf. Außerdem fand man Fossilien von riesigen krebsähnlichen Tieren, die bis zu 2 Meter lang werden konnten und damit die größten Gliederfüßer waren, die je auf der Erde gelebt haben. Im Devon 417 bis 358 Millionen Jahre bildete sich wohl aus der Kiemenatmung der Fische allmählich die Lungenatmung der Landwirbeltiere heraus. Deshalb entstanden im Devon die ersten Amphibien, die sowohl im Wasser als auch auf dem Land leben konnten. In den damaligen Meeren lebten auch schon richtige Fische, von denen manche aussahen wie unsere heutigen Rochen.
Aus den Erklärungen von Gabriele wissen wir, dass das Fallgeschehen, also die Abwendung der Geistwesen von Gott und die damit verbundene Entstehung der grobstofflichen Welt, mit großen Turbulenzen verbunden war. Hans Günther, gibt es in der aktuellen Wissenschaft Erkenntnisse, die auf eben solche Turbulenzen hindeuten?
Tatsächlich gibt es auch bei der Entstehung der Lebensformen auf der Erde gewisse extreme und große Umwälzungen, also Turbulenzen. Ich lese einmal weiter aus dem wissenschaftlichen Einschub in dem Buch. Es heißt hier: Gegen Ende des Devons kam es zu einem Massenaussterben, wahrscheinlich durch Abkühlung des Klimas. Auf das Devon folgte das Karbon, 358 bis 296 Millionen Jahre, das Steinkohlezeitalter. Es war damals wohl ziemlich heiß auf der Erde und es kam zu einem üppigen Pflanzenwachstum. Die Amphibien wuchsen manchmal zu Riesenformen heran, bis zu 5 Meter Länge, und es gab Riesenlibellen mit 60 cm Flügelspannweite. Den letzten Zeitabschnitt im Erdaltertum nennt man Perm, 296 bis 251 Millionen Jahre. In dieser Zeitepoche traten vermehrt große Schachtelhalme und Nadelbäume auf, da das Klima insgesamt trockener wurde. Im Perm entstanden wichtige Salzlagerstätten, die man zum Beispiel in Norddeutschland heute noch abbaut. Im Perm trat erstmals eine bestimmte Saurierart auf mit einem langen Segel auf dem Rücken. Am Ende des Perms kam es zum bisher größten Massenaussterben der gesamten Erdgeschichte, dem 75 bis 90% aller Tierarten zum Opfer fielen. Das Erdmittelalter begann vor etwa 250 Millionen Jahren und bildete für die Lebewesen nach dem schlimmsten Massensterben aller Zeiten eine Art Neubeginn. Die gesamte Landmasse war in dieser Zeit ein einziger Superkontinent, den wir unter der Bezeichnung Pangea kennen. Die Landtierarten konnten sich daher praktisch auf dem gesamten Festland ausbreiten, was man an den Fossilienfunden aus der Zeit sehr gut erkennen kann. Das Klima war meist heiß und trocken. Im Trias traten die ersten Säugetiere auf, vermutlich kleine, spitzmausähnliche Tiere. Auch Schildkröten und Krokodile haben ihren Ursprung in dieser Zeitepoche. Neue Saurierformen traten auf der Erde auf. In der späten Trias waren die Dinosaurier bereits recht erfolgreich und hatten die anderen Tierarten weitgehend verdrängt. Insgesamt dominierten die Dinosaurier für gut 150 Millionen Jahre die Kontinente. Die Vögel bilden die einzige heute noch lebende Entwicklungslinie der Dinosaurier und sind aus Sicht der Evolutionsbiologie am engsten mit den Krokodilen verwandt.
Man kann also sagen, es gab bei den Tierarten im Laufe der weiteren Entwicklung enorme Veränderungen. Jetzt ist die Frage, was weiß man über die Entwicklung der Pflanzenwelt, die ja eng mit der Tierwelt verbunden ist? Wie sieht es da aus wissenschaftlicher Sicht?
Auch die Pflanzenwelt war in ständigem Wandel begriffen. In dem wissenschaftlichen Einschub können wir Folgendes dazu lesen. In der Pflanzenwelt entwickelten sich verstärkt die Samenpflanzen. Gegen Ende dieser Zeitepoche gab es die ersten Vorläufer der Blütenpflanzen. Mehrfach bildete sich in dem großen Kontinent Pangaea ein Flachmeer, weshalb man heute im Muschelkalk sehr viele Fossilien finden kann. Das zweite Zeitalter des Erdmittelalters heißt Jura. Im Jura kam es zu einem Zerfall von Pangaea. Im Jura und in der nachfolgenden Kreidezeit erlebten die Dinosaurier ihre große Blüte, wobei im späten Jura die größten Dinosaurier aller Zeiten auftraten. Außerdem entwickelten sich im späten Jura die ersten Urvögel. In der Pflanzenwelt des Jura waren Nacktsamer wie Nadelbäume, Ginkgobäume und Palmfarne weit verbreitet. Die Ammoniten, das sind schneckenähnliche Lebewesen, erreichten im Jura ihre größte Artenvielfalt, da es zahlreiche warme Flachmeere gab. Solche Ammoniten findet man heute sehr häufig als Fossilien in Kalksteinen. Die Kreidezeit begann 145 Millionen Jahre vor der Gegenwart und dauerte rund 80 Millionen Jahre. Sie endete mit dem Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. In der Kreidezeit kam es bereits zu einer deutlichen Trennung der Kontinente und die Erde begann, die Kontinentverteilung anzunehmen, wie wir sie heute kennen. Der Meeresspiegel in der Kreidezeit war sehr viel höher als in der Gegenwart, sodass flache Meere große Teile der Kontinente überfluteten. Der Meeresspiegel dürfte rund 200 Meter über dem heutigen Pegelstand gelegen haben. Mit der Entwicklung der Blütenpflanzen traten auch vermehrt Insekten auf. Säugetiere spielten eine noch untergeordnete Rolle. Die Säugetiere spalteten sich in zwei große Entwicklungslinien auf: die Beuteltiere und die Plazentatiere. In Australien und Südamerika entwickelten die Beuteltiere, zum Beispiel Kängurus, Koalas, Opossums, eine große Artenvielfalt.
Wenn von der Entstehung der Erde die Rede ist, dann kommt auch immer die Frage auf, wann und insbesondere warum die Dinosaurier ausstarben. Hans-Günther, gibt es dazu etwas aus wissenschaftlicher Sicht?
Der derzeitige Erkenntnisstand ist folgender, ich lese dazu aus den Erläuterungen. Die Kreidezeit und mit ihr das Erdmittelalter endeten 65 Millionen Jahre vor der Gegenwart mit einem großen Massensterben. Es bedeutete das Ende für die seit 150 Millionen Jahren lebenden Dinosaurier. Auch die meisten Lebewesen im Meer starben durch diese Katastrophe, die man auf den Einschlag eines Asteroiden zurückführt, der vermutlich einen Durchmesser von etwa 10 Kilometer hatte. Die Energie dieses Einschlags muss absolut gigantisch gewesen sein. Sie war vermutlich etwa 10.000 bis 100.000 Mal größer als die Gesamtenergie aller existierenden Atomwaffen. Das sind natürlich die Atomwaffen in der heutigen Zeit gemeint. Zu der Zeit damals gab es das noch nicht. Genau berechnen lässt sich das allerdings nicht. Über lange Zeit war die Erde durch Vulkanasche und Staub verhüllt. Es war dunkel und kalt auf der Erde. Und die Photosynthese der Pflanzen kam weitgehend zum Erliegen.
Doch das Leben auf der Erde wurde ja offenbar nicht völlig ausgelöscht, sonst gäbe es uns Menschen nicht und auch die Natur würde nicht existieren. Jetzt, wie hat sich dann die Erde mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt von dieser Katastrophe erholt?
Man kommt natürlich in Staunen, auch als Wissenschaftler, wie sich das Leben nach einem solchen Einschnitt dann wieder erholen und weiterentwickeln konnte. Heute markiert dieser Einschnitt den dritten Abschnitt der Erdgeschichte, die Erdneuzeit, das sogenannte Tertiär, das etwa vor 65 Millionen Jahren begann und vor 2,6 Millionen Jahren endete. Im Tertiär bewegen sich die Kontinente fast bis an ihre heutige Position. Das Klima war zunächst noch tropisch warm, kühlte dann aber in der zweiten Hälfte des Tertiär sehr stark ab und ging in eine Eiszeit über. Im Tertiär brach die Blütezeit der Säugetiere an, die sich in zahlreiche Entwicklungslinien aufzweigten. Die Gattung Mensch trat etwa vor 2,5 Millionen Jahren auf der Erde auf. Vorher muss es sogenannte menschenähnliche Wesen gegeben haben. Die Meinungen darüber in der Wissenschaft ändern sich aber ständig. Auf das Tertiär folgte das Quartär, das Zeitalter der Eiszeit und des Menschen. Der Beginn des Quartärs war vor 2,6 Millionen Jahren. Der Meeresspiegel lag auf dem Höhepunkt der letzten Vereisung um etwa 120 Meter niedriger als heute. Die Winter in Europa müssen sehr frostig gewesen sein, da der Golfstrom fast zum Erliegen kam. Im Quartär gab es sehr viele große Säugetierarten, eine sogenannte Megafauna. Zum Beispiel Mammuts, Riesenkängurus, Riesenkamele, große Riesenfaultiere und Riesengürteltiere. Viele dieser großen Arten starben allerdings mit dem Beginn einer Zwischenwarmzeit wieder aus, sodass von den großen Säugetierarten nur noch Elefanten, Nashörner und Flusspferde am Leben sind. Die ersten Arten der Gattung Homo dürften vor rund 2 Millionen Jahren in Ostafrika gelebt haben. Vor 200.000 bis 130.000 Jahren lebten die Neandertaler. Den sogenannten modernen Menschen, den Homo sapiens, gibt es seit ca. 100.000 Jahren.
Soweit der wissenschaftliche Einschub über die Entstehung der Erde. So manchem ist sicher unter anderem aufgefallen, dass die Mineralien, die Pflanzen und auch die Tiere vor dem Menschen auf der Erde waren. Das kann uns Menschen zu denken geben. Liebe Mitmenschen, unser Thema, die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes, führt uns mehr und mehr in das Bewusstsein, dass alle vom Ewigen geschaffenen Lebewesen und alle Lebensformen zur Allgemeinschaft Gottes gehören, zur kosmischen Alleinheit, zur Familie Gottes, unseres himmlischen Vaters. Wenn Sie diesen Gedanken weiter vertiefen möchten, dann laden wir Sie herzlich ein, sich auch zur nächsten Sendung wieder einzuschalten. Zu einem Appell an das Verbinde und Sei, das wahre Leben in Ihnen, in uns allen. Bis dann, wenn Sie möchten. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.